Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind.
Das Funktionieren einer Zeitung hängt sehr, sehr stark mit Motivation zusammen. Da muss man ein Wir-Gefühl schaffen. Da muss man Menschen dahin bringen, dass sie sehr, sehr viel mehr Kreativität entfalten. Und wir haben uns halt fokussiert auf den lokalen und regionalen und auch auf den sublokalen Bereich.
Sagt einer, der es wissen muss, der erfolgreiche Verleger Dirk Ippen. Heute wird er 80 Jahre alt und wir blicken nochmal auf seine Karriere zurück. Aber zuerst schauen wir in den Norden der Republik. Die sogenannte Rocker-Affäre und ihre Folgen beschäftigen Politik, Polizei und Medien in Schleswig-Holstein seit mittlerweile mehr als 3 Jahren. Dabei geht es um Mobbing, Behördenversagen und das zumindest fragwürdige Verhältnis eines Reporters der Kieler Nachrichten zu einem Gewerkschafter der Polizei. Bislang stand das Thema hauptsächlich in Schleswig-Holstein zur Debatte. Jetzt wirft ein aktueller Spiegelartikel ein fragwürdiges Licht auf die Rolle der Kieler Nachrichten und wirft ihr sogar Falschberichterstattung vor. Mein Kollege Lukas Knauer in Flensburg hat für uns dazu recherchiert und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Knauer.
Hallo.
Herr Knauer, die Rocker-Affäre, Sie haben sich direkt und indirekt damit beschäftigt. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, vor allen Dingen allen Menschen, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen, was ist da genau darunter zu verstehen?
Also Ausgangspunkt ist eine Messerstecherei in einem Schnellimbiss in Neumünster im Frühjahr 2010. Damals sind 2 Gruppen verfeindeter Rockerclubs aneinander geraten. Eine neue Eskalation im Rockermilieu, die schleswig-holsteinische Regierung zum Anlass nimmt, 2 Rockerclubs im Land zu verbieten. Später kommt allerdings heraus, dass bei den Ermittlungen offenbar Fehler gemacht wurden. Beweise sollen nicht richtig gesichert, Akten manipuliert und entlastende Aussagen eines Informanten aus dem Rockermilieu nicht aufgenommen worden sein. In den Kieler Nachrichten sprechen 2017 dann 2 ehemalige Ermittler der SOKO Rocker über diese Missstände und berichten zudem von Mobbing in der Landespolizei. Vor allem die oberste Führungsriege gerät in die Kritik. Der Chef des Landeskriminalamtes, der Chef des Landespolizeiamts und ein Innenminister und der damalige und ein Abteilungsleiter im Innenministerium. Später zieht der damalige Innenminister Hans-Joachim Grote dann die Reißleine und entlässt die 3. Bis heute geht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, kurz PUR, der Frage nach, was da falsch gelaufen ist. Das Ganze ist wirklich sehr komplex.
Ja, das hört sich in der Tat so an. Nochmal zur Vorgeschichte haben wir jetzt einiges mitbekommen. Was haben jetzt aber die Kieler Nachrichten mit der ganzen Sache überhaupt zu tun?
Also die Kieler Nachrichten waren immer ganz nah dran an dieser und weiterer Geschichten. Vor allem einer ihrer Reporter. Dieser hat zahlreiche Artikel zur Rocker- und Polizeiaffäre verfasst und hatte dabei auch Zugriff auf Akten, die eigentlich unter Verschluss sein sollten. Die Kieler Staatsanwaltschaft beginnt dann wegen Geheimnisverrats gegen den stellvertretenden Landesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft zu ermitteln, beschlagnahmt dessen Handy bei einer Durchsuchung und wertet Chats und E-Mails aus. Dabei kommt zutage, dass der Polizeigewerkschafter und der Journalist der KN sich rege über Polizeiinterna austauschten und zwar in einem, ich sage mal, deutlich wertenden bzw. deutlich abwertenden Tonfall gegenüber Führungspersönlichkeiten der Landespolizei.
Nun hat der Spiegel eine Geschichte dazu gebracht und den Polizeiskandal als vermeintlich und Popanz bezeichnet. Was ist denn da dran?
Also im Grunde genommen wirft der Spiegel den Kieler Nachrichten Fake News vor. Sie stellen die Geschichte so dar, dass der ganze Polizeiskandal und die Entlassung der Führungsriege der Landespolizei ausschließlich darauf zurückzuführen sind, dass es sich ein Journalist der Kieler Nachrichten zusammen mit einem Gewerkschafter der Polizei zur Aufgabe gemacht haben sollen, diese Menschen abzusägen. Aufgrund persönlicher Befindlichkeiten. Das gehe aus den Chatprotokollen zwischen dem Journalist und dem Gewerkschafter hervor. Diese These wird aus meiner Sicht sehr einseitig durch den Artikel gezogen. Außerdem kommen Politiker zu Wort, die das unterstützen und sagen, dass strukturelle Defizite bei der Polizei nicht zu erkennen seien, aber echte Belege kann der Spiegel nicht liefern.
Und wie haben die Kieler Nachrichten jetzt auf diese Vorwürfe reagiert?
Also die Kieler Nachrichten haben eine Gegendarstellung verfasst. Sie verweisen beispielsweise darauf, dass ein vom Innenministerium eingesetzter Sonderermittler durchaus Missstände in der Polizei aufgedeckt habe, diese vom Spiegel allerdings völlig ignoriert worden seien. Trotzdem scheint da bei den KN auch nicht alles richtig gelaufen zu sein. Meinen Erkenntnissen zufolge ist der betreffende Redakteur der Kieler Nachrichten bereits vor einiger Zeit aus der Landeshauptstadt in eine andere Redaktion in einem anderen Landesteil versetzt worden. Andere Kolleginnen und Kollegen übernehmen jetzt die Berichterstattung zum Thema Rocker-Affäre. deren Aufklärung natürlich weitergeht, auch im Untersuchungsausschuss. Und das ist aus meiner Sicht auch bitter nötig, denn es bleiben auch weiterhin wichtige Fragen offen, gerade nach diesem Artikel im Spiegel. Schauen wir mal, wie sich das in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickeln wird.
Vielen Dank, Lukas Knauer, dass Sie ein wenig Licht gebracht haben in die Rocker-Affäre und die Folgen in Schleswig-Holstein. Danke für Ihre Einschätzung und für das Gespräch. Britische Investigativjournalistin Carol Cadwalader gerät so richtig in Rage, wenn sie auf das soziale Netzwerk Facebook und sein Verhalten gegenüber Kritikern angesprochen wird. Sie hatte den Konzern schon vor 2 Jahren in die Knie gezwungen, als sie die Verflechtungen zwischen dem Trump-Wahlkampf und der Brexit-Kampagne nachweisen konnte. Jetzt hat ihr der Konzern betrügerische Machenschaften vorgeworfen und eine von ihr betriebene kritische Website für kurze Zeit aus dem Internet gefischt. Mehr erklärt uns jetzt Markus Schuler, der mit Cadwalader gesprochen hat.
Die Journalistin ist mittlerweile geübt im Umgang mit Facebook. Die Britin mit Wohnsitz in London gilt als eine der schärfsten Kritikerinnen des Social-Media-Konzerns. Gemeinsam mit 24 anderen Aktivisten hat sie kürzlich den wahren Facebook-Aufsichtsrat, The Real Facebook Oversight Board, gegründet.
Because there is no oversight on Facebook at all.
Über Facebook gibt es keinerlei Aufsicht. Der Konzern hat weltweit mehr als 3 Milliarden Nutzer und ihm kommt bei jeder Wahl eine Schlüsselrolle zu. Auch bei den Wahlen in den USA in wenigen Wochen ist das so. Mir und meinen Mitstreitern macht dieses Machtmonopol, bei der eine Person alles kontrolliert, große Sorgen.
Neben Cadwalader ist zum Beispiel der ehemalige Facebook-Berater Roger McNamee mit dabei, die dänische Politikerin Maria Renske-Scharke und sogar eine ehemalige CIA-Agentin. Lange blieb die Website des selbsternannten Aufsichtsgremiums aber nicht im Netz. Und das, obwohl sie kaum Ähnlichkeit mit dem sozialen Netzwerk hat. Nüchtern wird auf den Seiten erklärt, weshalb der Konzern von einem unabhängigen Gremium kontrolliert werden sollte.
Als Journalistin hat mich immer angetrieben, dass ich eine Aktivistin für die Wahrheit sein möchte. Fakt ist, an solche Informationen kommt man bei Firmen wie Facebook nicht ran. Deshalb habe ich für mich andere Techniken entdeckt, wo der Journalismus an seine Grenzen stößt. Die Bedrohungen, denen wir derzeit so massiv ausgesetzt sind, da können wir uns nicht mehr nur als Journalisten verhalten. Ich denke, wir haben die bürgerliche Verantwortung, diese Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich denke, dass wirklich verheerende Dinge passieren werden, wenn wir keinen Erfolg haben. Für mich geht es darum, Journalistin und Bürgerin zu sein, die sich Sorgen darüber macht, was in der Welt passiert.
Erst nachdem Cadwalader auf die Abschaltung durch Facebook öffentlich aufmerksam gemacht hat, konnte die Internetseite vor ein paar Tagen wieder online gehen. Die Idee zu dem Gremium kam der preisgekrönten Journalistin, weil Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor 2 Jahren solch einen Aufsichtsrat angekündigt hatte. Politiker, Juristen und Wissenschaftler sollten Facebook kritisch beraten. Das Ganze war auch als Reaktion auf den Cambridge Analytica-Skandal gedacht. Passiert ist bislang aber wenig. Experten wurden zwar benannt, getagt hat das Gremium aber noch nie. Für die Abschaltung der Website hat man bei Facebook am Firmensitz in Menlo Park diese Erklärung parat. Alle Internetadressen, die den Unternehmensnamen Facebook enthielten, würden automatisch überprüft. Ein extern eingesetztes Unternehmen hätte hier ohne Rücksprache agiert, heißt es bei dem Konzern. Journalistin Cadwalader nimmt diese Begründung dem Unternehmen aber nicht ab.
It's very mysterious because it's so
Das ist schon sehr mysteriös und ziemlich unverfroren für einen Konzern mit diesem globalen Monopol, der immer davon spricht, er begrüße das Feedback seiner Kritiker. Das ist schon komisch, dass sie unsere Webseite innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung stilllegen lassen. Erst dachte ich, dass es sich um einen Automatismus handelt. Experten haben mir versichert, dass so etwas eben nicht automatisch passiert. Facebook hat gegenüber dem Internetprovider behauptet, dass wir eine Phishing-Website betreiben, also betrügerisch handeln. Das stimmt natürlich nicht.
And of course, there's absolutely no evidence of that at all.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg will übrigens allen Holocaust-Leugnern in seinem Netzwerk auf die Spur kommen und ihre Konten löschen. Grund: die antisemitische Gewalt verbreite sich immer stärker. In Deutschland und in einigen anderen Ländern ist das sowieso strafbar und musste deshalb von dem Netzwerk bereits gelöscht werden. In den USA und in anderen Ländern ist es jedoch legal. Nach Deutschland. Vom Fehmarnschen Tageblatt im Norden bis zum Münchner Merkur im Süden. Das Ippen-Imperium ist die fünftgrößte Zeitungsgruppe in Deutschland und der Altverleger Dirk Ippen macht seine Arbeit nicht nur schon sehr lange sehr erfolgreich, sondern auch mit Herz und Seele. Heute wird er 80 Jahre und Brigitte Beetz hat ihn vor seinem Geburtstag getroffen.
Die Hälfte der Anteile an seiner Verlagsgruppe hat er abgegeben, unter anderem an seinen Neffen Daniel Schöning und an seinen Sohn Jan Ippen. Doch der Senior vertritt das Konglomerat aus Tageszeitungen und deren Online-Auftritten, aus Radiostationen und zahlreichen Anzeigenblättern immer noch nach außen und gibt die Linien vor. Ganz im Sinne der Erziehung seiner gutbürgerlichen Eltern.
Wer den Marschallstab im Tornister hat, der ist verpflichtet, ihn auch auszupacken. Will sagen, wer also eigentlich begabt ist, der muss auch mit seinen Kräften etwas machen. Man darf sich nicht auf die faule Haut legen.
Und das hat Dirk Ippen auch nie getan. Sein Vater, der unter anderem Minderheitsgesellschafter war bei der damals großen Westdeutschen Allgemeinen, der Watz, hatte ihm kurz vor seinem Tod Ende der 60er Jahre einen Anteil am Westfälischen Anzeiger in Hamm verschafft. Einem Unternehmen mit Substanz, aber ohne große Zukunftsvision. Der erst 28-jährige Dirk Ippen schaffte es als Juniorverleger und Chefredakteur in Personalunion, den Verlag zu restrukturieren und das Blatt publizistisch stärker in der Region zu verankern. Das kam ihm dann auch zugute, als die Watz versuchte, den Westfälischen Anzeiger zu verdrängen. Doch David schlug Goliath.
Viele große Dinge scheitern an Kleinigkeiten. Die Watz ist in Hamm auch letzten Endes an Kleinigkeiten gescheitert, weil sie dachten, wir sind die große Watz, uns liebt jeder. Aber die wussten gar nicht, wie genau die Befindlichkeiten der Leser in Hamm sind.
Dirk Ippen hatte für sich erkannt, dass die Leser sich in ihrer Zeitung wiederfinden wollen, sich im Zweifel eher für die Taubenzucht interessieren als für die Lage am Persischen Golf. Edelfedern und Großkommentatoren findet man in der Ippenpresse daher bis heute eher selten. Dafür viel von dem, was oft von überregional arbeitenden Journalisten belächelt wird, Lokalkolorit.
Der Kern der Zeitung ist nämlich nicht, Nachrichten zu vermitteln. Das war immer nicht der Kern und heute schon erst recht nicht, wo ich bei Google und anderswo jede Nachricht beliebig finde, sondern der Kern der Zeitung ist, eine Gemeinschaft zu schaffen, sogar mal so etwas wie das gedruckte Facebook, wo man sich wiederfindet. Und das ist in der Tat in Großstädten immer schwieriger geworden.
Und deshalb hat die regional basierte Ippen-Gruppe weniger zu kämpfen als andere Verlage. Ippens Sohn Jan hat zudem als einer der ersten in der Branche ein System für die Verlagsgruppe entwickelt, das es erlaubt, redaktionelle und Werbesynergien für die inzwischen über 50 News-Portale zu nutzen. Es hilft auch, Artikel im Google-Ranking ganz nach oben zu bekommen. Die wichtige Lokalberichterstattung wird vor Ort koordiniert, überregionales und vermischtes, hauptsächlich in den Zentralredaktionen in München und Frankfurt. Aber weiterhin gilt die Vorgabe, nicht am Leser vorbeischreiben, auch nicht am Online-Leser.
Sie können nicht in einer, wenn Sie irgendwo streng katholisch, in einer katholischen Landgegend sind, ich sage mal, wie wir in Oberbayern, da können Sie keine Zeitung machen, wo Landwirtschaft und Kirche und alles Mögliche verächtlich gemacht wird. Das passt einfach nicht. Umgekehrt, wenn Sie in Bremen eine Zeitung herausgeben, die muss auch ein bisschen anders sein.
Aus dem Verlag des Westfälischen Anzeigers heraus hatte Dirk Ippen über Jahre durch geschickte Zukäufe sogenannter Kreisblätter, also Zeitungen, die einen Landkreis abdecken, ein deutschlandweites Netz von Regional- und Lokalblättern geschaffen. Selten als Alleinverleger, sondern meistens in Kooperation.
Das waren Familienunternehmen, die waren durch Generationen in der Familie gewesen. Und irgendwann lässt dann mal auch die unternehmerische Kraft nach. Irgendwann gibt es dann auch zu viele Miterben und Tanten und Nichten und Neffen, die alle vor allem Geld sehen wollen und keine innere Beziehung mehr haben zu dem Unternehmen und den aktiven Gesellschaftern das Leben nur schwer machen.
Dirk Ippen hat sich solche Unternehmen systematisch herausgesucht und wieder auf unternehmerische Linie gebracht. Genauso wie er es mit dem Münchner Merkur und zuletzt mit der Frankfurter Rundschau gemacht hat. Der Altverleger blieb immer in erster Linie Kaufmann. Was sich nicht rechnet, wird auch nicht weiter finanziert. Das mussten jüngst die Mitarbeiter des Siegerland-Kuriers erfahren, einem kleinen, aber publizistisch renommierten Anzeigenblatt, das vom Ippen-Verlag Westfälischer Anzeiger an die Konkurrenz verkauft und dann von dieser eingestellt wurde. Dirk Ippen macht sich keine Illusionen über die Zukunft der gedruckten Presse. Das Produkt Zeitung werde durch die Digitalisierung vom Massen- zum Nischenmarkt. Wer zu klein sei, werde über kurz oder lang geschluckt.
Brigitte Betz zum 80. Geburtstag von Verleger Dirk Ippen. Begeistern sich nicht gerade für Pflegeberufe. Und das bei gleichzeitigem Pflegenotstand in Deutschland. Deshalb kam jetzt das Bundesfamilienministerium auf die Idee, dem Ausbildungsberuf einen coolen Anstrich zu geben. Und zwar mit einer kleinen Serie auf YouTube mit Netflix-Stars. Caroline Born bei der Premiere dabei.
Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule, nicht wie Förderschule. Ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chill da mit Alten und Kranken und so, denke ich mal. Ist mein erster Schultag erst und so.
Boris stolpert an seinem ersten Tag in die Pflegeschule, den Blick nach unten auf sein Handy gerichtet. Für die Ausbildung zum Altenpfleger interessiert er sich nicht sonderlich, aber dafür umso mehr für die schöne Mirai aus seiner Klasse. Mit dabei ist auch die kluge Katrin, genannt Harry Potter, weil sie eine große runde Brille trägt und gerne liest. Zusammen sind die drei die Ehrenpflegers. Die Miniserie erzählt aus dem Alltag der Auszubildenden. Das erste eigene Auto oder die Gründung einer WG und natürlich die Pflegeausbildung.
Ausbildung heißt bei mir, ich mache die Probezeit, hab dann einen Vertrag und scheiß dann drauf. Kassier mein Cash und chill wie ein Maulwurf. Man kann mich ja nicht mehr so einfach rausschmeißen und so. Ist so mein Trick.
Die Sprache der jungen Leute sprechen oder die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abholen. So beschreibt Familienministerin Franziska Giffey bei der Premiere das Konzept der YouTube-Serie.
Es ist nicht die klassische Ministeriumskommunikation, ja. Es ist ein bisschen anders, ja. Ich stehe dazu, weil wir wollen es auch mit Absicht anders machen. Weil wir sehen, ich sehe es bei meinem eigenen Sohn, der 11 Jahre alt ist und auch sich andere Sachen im Internet anguckt, als ich mir die angucke.
Man müsse die Jugendlichen dort erreichen, wo sie sich ihre Informationen holen. In den sozialen Netzwerken. Laut Bundesfamilienministerium werden die Filme digital in zielgruppenrelevanten Kanälen beworben und auf dem YouTube-Kanal des Bundesfamilienministeriums ausgespielt. Erste Kommentare dort fallen eher negativ aus. Warum zieht man eine anspruchsvolle Profession so durch die Gosse, lautet der Kommentar einer Userin auf Instagram. Oder unser Beruf ist nichts, was man mit einem 0815 Teenager-Film vergleichen sollte. Auf Facebook schreiben einige User, sie seien schockiert oder enttäuscht. Das Familienministerium antwortet, das Ziel von Ehrenpflegers sei es, junge Menschen über die Pflegeausbildung zu informieren und sie dafür zu begeistern. Unkonventionell und teilweise überspitzt. Dafür hat sich das Ministerium prominente Hilfe von Netflix-Stars geholt. Die Hauptrollen spielen Lena Klenke und Danilo Camperidis, beide bekannt aus der Serie How to Sell Drugs Online Fast, sowie Dark-Darstellerin Lisa Vicari.
Ihr helft uns dabei, ihr seid Brückenbauer für diese auch ein bisschen Übersetzungsleistung. Ne? Ministerialsprech Deutsch gibt es ja noch und dann gibt es noch Ministerialsprech Deutsch Jugendsprache. Und das versuchen wir hier.
Bunt, witzig und schnell. Jede Folge ist ungefähr 6 Minuten lang. Entwickelt wurde die 5-teilige Serie von den Machern von Fuck You Goethe, einer erfolgreichen deutschen Komödie, und ein wenig so mutet sie auch an. Die 5-teilige Serie ist Bestandteil der Kampagne Mach Karriere als Mensch. Die Kosten für die Produktion liegen bei etwa 700.000 Euro. Im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflege will das Familienministerium gemeinsam mit dem Gesundheits- und dem Arbeitsministerium die Zahl der Pflege-Azubis in den nächsten 5 Jahren um 10% steigern. Man habe sich bewusst für eine YouTube-Serie entschieden, statt auf eine klassische Plakatkampagne zu setzen, erklärt Giffey, was deutlich teurer sei, aber junge Menschen eher anspreche. Wie viele Menschen sie erreichen wolle, darauf wollte sich die Ministerin nicht genau festlegen. Sie gehe von einer 6-stelligen Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Zusätzlich zur Verbreitung auf YouTube gibt es Berufsberaterinnen und Berater, die das Material in Schulen zeigen. In der jungen Zielgruppe sei schon viel erreicht, wenn die jungen Menschen während der Berufsorientierung kurz über eine Zukunft in der Pflege nachdächten. Dass das Konzept der Kampagne aufgeht, davon ist ein junger Pfleger, der bei der Premiere dabei war, überzeugt. David Feldmann-Lasic arbeitet an der Charité Berlin. Damit sei er mehr als zufrieden, doch wenn er Bekannten von seinem Beruf erzähle, dann herrschten häufig negative Vorstellungen von der Pflege. In der Serie sei das anders.
Das gesellschaftliche Bild wurde gut geändert, weil Pflege nicht nur komplett ernst ist, sondern auch Spaß machen kann. Und das ist in allen 5 Folgen sehr, sehr gut rübergekommen. Und das hat mir tatsächlich am meisten gefallen, dass es einfach dieses Stigma einfach niedergemacht worden ist.
Junge Menschen digital erreichen und für eine Ausbildung in einem anstrengenden Beruf begeistern. Das Familienministerium geht dafür neue Wege.
Eben Ehrenpfleger-Style.
Dass es dafür nicht nur schicke Videos braucht, sondern auch gute Arbeitsbedingungen, weil bei der Premiere der YouTube-Serie allerdings kein Thema.
Zur Werbekampagne für Pflegeberufe des Bundesfamilienministeriums berichtete Caroline Born.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Karin Götz, ich bin Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung und in unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns nochmal mit den Ereignissen vom 1. Oktoberwochenende. Da hat ein 42-Jähriger mitten in der Nacht Brandsätze auf das Polizeirevier und die Stadtkirche geworfen und hat dann auch noch das Haus, in dem er selbst lebt, mitten in unserer denkmalgeschützten Altstadt in Brand gesetzt. Und wir haben mit einem von 102 Notfallseelsorgern hier im Landkreis Ludwigsburg gesprochen und haben ihn unter anderem gefragt, wie kann man Menschen in so einer Ausnahmesituation helfen, wenn sie alles verloren haben. Und der zweite Teil ist eine Geschichte über 2 Marbacher, die den Brand an der Stadtkirche gelöscht haben und damit ermöglicht haben, dass sich die Feuerwehr gleich um das Wohnhaus und die Menschen kümmern konnte.
Und zum Schluss habe ich noch 2 Hinweise in eigener Sache für Sie. Wir haben ja einen neuen Podcast, der heißt Nach Redaktionsschluss. Da diskutieren wir mit unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Kritik und ihre Fragen zum Thema Journalismus und Medien. Und Sie können uns gerne Ihre Anmerkungen schicken an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir ja dann zu einem der Podcasts miteinander ins Gespräch. Und jetzt der 2. Hinweis in unserem Programm heute Abend um 19.15 Uhr. Da geht es um das Thema Geheimwaffe Nation Branding, wenn Staaten sich stylen. Ein Feature, das Sie auch jetzt schon in der Audiothek hören können. Und gleich berichtet Hubert Winkels über den Deutschen Buchpreis. Eine gute Zeit dabei, wünscht Ihnen Bettina Köster.